Und jetzt mal kurz einen kleinen Bruch im Musikprogramm. Computerchen, komm, du kannst das. Sing mal selber. Los.
I had the whole to bear it, but you looked sweet upon the feet of a boy fit to build for two.
Sie hörten Daisy Bell in einer Interpretation des IBM 704 in einer Aufnahme aus dem Jahr 1961. Der erste singende Computer, vor 50 Jahren war das. Das war eine Sensation damals, auch wenn es für unsere Ohren heute total schrottig klingt. Aber der IBM 704 hat auch Regisseur Stanley Kubrick inspiriert für seinen Computer HAL in dem Film 2001, A Space Odyssey. HAL singt nämlich auch genau dieses Liedchen. So ein Sprachsyntheseprogramm wie beim IBM 704 war absolut neu damals. Heute kennen wir das aus jedem Navi im Prinzip oder eben auch aus der U-Bahn oder auch, wenn sich ein blinder Mensch zum Beispiel die Texte vom Computer vorlesen lässt. Aber all das klingt trotzdem noch nicht wie ein echter Mensch, sondern immer etwas kalt, abgehackt und künstlich. Und das, obwohl Erfinder, Techniker und Phonetiker schon rund 250 Jahre daran herumtüfteln, das menschliche Sprechen zu simulieren.
Die erste funktionstüchtige Sprechmaschine ist über 200 Jahre alt. Sie formuliert Wörter wie ein Kleinkind, denn diese Laute lassen sich besonders leicht bilden. Die Wörter tönen durch einen Lederschlauch, der mit einer Hand verändert wird. Die zweite Hand bedient einen Blasebalg, der quasi als Lunge Luft zuführt. Dazwischen liegen zwei Blättchen. Sie bilden den menschlichen Kehlkopf nach. Der Erfinder dieser Sprechmaschine ist der Universalgelehrte Wolfgang von Kempelen. Florian Schiel, Phonetiker an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Er hat sich wirklich hingesetzt und hat überlegt, was passiert in der Anatomie. Und das ist schon eine erstaunliche Leistung fürs 18. Jahrhundert, das zu erkennen, dass hier in der Kehle was schwingt, dass da dazu Luftdruck nötig ist, dass dann eben ein Rohr kommt und dass die Form dieses Rohrs die Laute formt. Das ist eine tolle Erkenntnis.
Allerdings ist die Sprechmaschine in ihren Funktionen noch sehr beschränkt. Einige Konsonanten wie T, G, K, P, F kann sie nicht formen. Denn sie ist nur eine sehr vereinfachte Nachbildung des komplexen menschlichen Sprechapparats. Dazu gilt sie als unzuverlässig, weil sie nur schwer steuerbar ist. Deshalb gingen Erfinder später einer entscheidenden Frage nach.
Gibt es eine Analogie zwischen der Akustik und der Elektrik? Und die gibt es tatsächlich. Ich kann einen akustischen Resonanzraum durch einen elektrischen Schaltkreis simulieren. Das ist erstaunlich einfach sogar.
Heraus kam 1939 der Voder, das erste elektrische Gerät, das Sprache synthetisieren kann. Der Voder sieht aus wie eine riesige elektrische Schreibmaschine. Sie wird nicht nur per Hand, sondern auch per Pedal betrieben.
Da gab es dann schon Röhren, es gab Verstärker. Und er hat dann einen Menschen hingesetzt, der ganz viele Taster zur Verfügung hatte. Und er musste durch Drücken dieser Tasten diese Resonanzen steuern.
Die Komplexität des Voders reicht sicher an die des menschlichen Sprechapparats heran. Spieler mussten sich ein Jahr lang ausbilden lassen, bis sie all die Generatoren und elektrischen Filter sicher bedienen konnten. Das klang dann so.
Say she saw me with no expression. Now say it in answer to these questions. Who saw you?
She saw me.
Whom did she see?
She saw me.
Auf solche präzisen Betonungen blicken Entwickler für Sprachsynthese auch heute noch voller Respekt. Denn ein natürlicher Redefluss mit den richtigen Betonungen lässt sich besonders schwer simulieren. Beim Voder sitzen die stimmlichen Laute, weil der Steuernde weiß, wie der Satz klingen muss. Aber was, wenn die Maschine sich selbst überlassen bleibt? Das passiert beim folgenden System, der sogenannten Formant-Analyse. Dennis Klatt hat sie in den 1980er Jahren als Weiterentwicklung des Voders realisiert. Die Formant-Analyse funktioniert vollautomatisch, klingt dafür aber monoton und künstlich. Und diese Störfaktoren konnten auch Informatiker, Phonetiker und Linguisten nicht auf befriedigende Weise beheben.
Wenn ich wirklich die ganze Akustik und auch eventuell das, was in meinem Kehlkopf passiert, versuche zu simulieren, dann brauche ich schon einen ziemlich ordentlichen Großrechner, damit ich das in Echtzeit hinkriege. Und man möchte ja in Echtzeit sprechen. Man möchte nicht jedes Mal 2 Minuten warten, wenn man einen Satz synthetisieren will.
Sprachsyntheseentwickler haben deshalb ein neues System entwickelt, das immerhin eine Irritation tilgt. Die konkatenative Synthese. Sie arbeitet mit echter menschlicher Stimme.
Die konkatenative Synthese hat jetzt eigentlich völlig neu angefangen. Die hat gesagt, wir wollen Synthese machen, die so natürlich wie möglich klingt. Also nehmen wir von professionellen Sprechern Sprachproben auf, und zwar sehr viele Sprachproben, also das geht in die Zigtausende. Und wenn wir jetzt einen neuen Satz synthetisieren wollen, dann müssen wir nur die richtigen Elemente dieser Sprachproben aus dieser großen Datenbank herausziehen und zusammenfügen. Und deswegen heißt diese Synthese auch konkatenativ, weil konkatenativ heißt nichts anderes als zusammenhängend.
Willkommen in der Welt der Sprachsynthese.
In der konkatenativen Synthese klingt immerhin die Stimme natürlich, aber oft hakt es bei der Prosodie, also der Melodie, dem Setzen von Pausen oder Akzenten. Das sind alles Faktoren, die durch Inhalt und Kontext bestimmt werden. Und genau hier liegt das Problem.
Die Maschine versteht nicht wirklich, was wir mit diesem Satz ausdrücken wollen, sondern sie kriegt nur einen Text. Und um die richtige Prosodie zu machen, müsste die Maschine nicht nur wissen, diesen Text, sondern sie müsste wissen, was war vor dem Text, was war eigentlich die Intention von dem Sprecher, was für einen Adressaten möchte ich überhaupt ansprechen. Wenn ich mit einem kleinen Kind spreche, dann hebe ich sofort die Stimme, instinktiv. Das ist dieser Registersprung, den wir alle machen, wenn wir mit Kleinkindern sprechen. Das machen halt die Maschinen nicht, weil sie dieses Wissen nicht haben. Dazu müsste man also wirklich eine intelligente Maschine haben, die weiß, worum es geht, die wirklich weiß, was will man hier ausdrücken. Die könnte das eventuell, aber da sind wir noch sehr weit davon entfernt.
Neben solchen futuristischen Visionen bildet allein der Ausdruck von Stimmungen ein Mammutprojekt. Das Erzeugen von Emotionen ist zurzeit eines der wichtigsten Ziele auf dem Gebiet der Sprachausgabe. In welcher Stimmung spricht der Mensch mit welcher Dynamik und Melodie? Welche Akzente und Pausen setzt er, wenn er traurig oder wütend ist? Hier müssen Entwickler Verhaltensregeln finden, die sie in einem zweiten Schritt der Synthese zugrunde legen können. Allerdings ist auch die Analyse menschlichen Sprechverhaltens schon eine harte Nuss.
Es ist wirklich schwierig zu definieren, was ist zum Beispiel Sarkasmus. Woran erkennen wir, dass jemand sarkastisch ist? Sind es phonetische Details? Sind es linguistische Details? Woran erkennen wir, jemand ist ironisch? Das kommt im täglichen Leben vor und wir denken darüber nicht nach. Die meisten Menschen haben keine Probleme. Aber eine Maschine hat wahnsinnige Schwierigkeiten, sowas zu simulieren.
Na super, das hast du ja wieder mal toll gemacht.
Sprechen ist eben ein hochkomplexer und mitunter unberechenbarer Prozess aus physischer und psychischer Aktivität. Phonetiker, Informatiker und Linguisten arbeiten hart daran, ihn wenigstens teilweise zu entschlüsseln. Profitieren können hier vor allem Blinde, die darauf angewiesen sind, sich auch längere Texte von Computern vorlesen zu lassen. Aber es gibt auch ein starkes kommerzielles Interesse. Firmen, die eine synthetische Stimme in ihrem Internetauftritt verwenden, möchten, dass diese Stimme ansprechend klingt. Sympathisch, überzeugend oder vertrauenserweckend. Man darf gespannt sein, inwieweit sich der Computer hier der menschlichen Ausdrucksfähigkeit annähern wird.
Computer und die lange Geschichte, das Sprechen des Menschen zu simulieren. Dana Sindermann für die Radio Wissen.